Herzlich willkommen zur 55. Ausgabe des DWI-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul. Wir widmen uns heute dem neuen Weinjahrgang, dem 23er. Denn der ist nämlich größtenteils geerntet und gekeltert und gärt jetzt langsam vor sich hin. Grund genug, mal nachzufragen bei Carlo Schmidt. Er ist Winzer aus Leiven an der Mosel. Und bevor ich mit Carlo spreche, bringt uns mein Kollege Ernst Bücher wie gewohnt auf den neuesten Stand, was die diesjährige Weinernte angeht.
Hallo Ernst.
Ja, hallo Andreas.
Ernst, wir haben heute den 18. Oktober. Wenn man sich auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen umschaut, dann sieht man seit Wochen Posts der Winzer und Winzerbetriebe, die das Ende der Weinlese verkünden. Und jetzt kamen auch welche von der Mosel, die sagen, wir sind fertig. So langsam dürfte die Hauptlese überall vorbei sein. Hast du da einen Überblick?
Ja, es ist zum Teil schon seit Ende September die Lese rum. Also es war ja eine der schnellsten Lesen, die wir überhaupt hatten. Also manche Winzer sprachen sogar wirklich von der schnellsten Lese, die sie in ihren 40 Jahren, die sie jetzt schon Wein machen, je erlebt hatten. Und insbesondere so Pfalz, Baden, Rheinhessen, die waren schon Ende September durch.
Und im vergangenen Jahr hat es uns berichtet, dass, was ziemlich ungewöhnlich ist, die Lese gefühlt in allen Anbaugebieten gleichzeitig losging, was wirklich ungewöhnlich ist für Deutschland. Da gab es kaum Unterschiede, das hat sich aber dieses Jahr wieder, sagen wir, normalisiert.
Der erste Federweiße wurde bereits Mitte August in der Pfalz geerntet. Da lagen wir eigentlich so ja fast im Schnitt der letzten Jahre. Aber das war dann aber auch durch den Niederschlag, den wir Ende Juli bis in den August hinein bekommen hatten, ja, hat sich die Situation in den Anbaugebieten je nach Rebsortenstruktur auch etwas verschärft. Denn wir hatten eine sehr gute Rebblüte dieses Jahr. Da war jede Beere wirklich befruchtet, die Trauben dementsprechend sehr kompakt. Und als es dann nach einem erst sehr trockenen Juni, dann im Juli, dann ja so viel Regen gab, der dann gerade rechtzeitig noch aufhörte, mussten aber dann doch manche Trauben schneller gelesen werden als gewollt, denn insbesondere die Burgunder, die jetzt recht kompakt waren, die haben sich dann sehr schnell vollgesogen, und weil eben jede Beere da jetzt auch befruchtet war, die Trauben sehr kompakt waren, sind die zum Teil aufgeplatzt, ne? Und da musste dann eben schnell reagiert werden, und ja, da ging es auch darum, eher gesunde Trauben zu holen, als jetzt irgendwie das letzte Rad Öxler auszureizen.
Du sprichst den Regen an. Was waren denn noch die Herausforderungen des Wetters oder des Klimas in diesem Jahr?
Ja, wir hatten eben einen extrem heißen und trockenen Juni. In Baden-Württemberg war es der trockenste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und das hat sich gerade auch bei den jüngeren Anlagen bemerkbar gemacht. Die haben schon wirklich zum Teil schon Trockenstresssymptome gezeigt. Aber dann kam ja gerade noch rechtzeitig der Regen, aber im Juli hatten wir auch Probleme zum Beispiel mit dem Mehltau. Der echte Mehltau dieses Jahr war ein größeres Problem, und manche Beerenhäute waren dadurch auch schon ein bisschen angegriffen. Und als dann der viele Regen kam, haben diese ja angegriffenen Beerenhäute natürlich, als es dann ein schnelles Dickenwachstum ging, haben die das nicht so gut, sag mal, vertragen und sind dann aufgeplatzt, ne? Und das war dann eben der Grund, warum dann auch so schnell gelesen werden musste.
Probleme mit Spätfrost hatten wir dieses Jahr keine, glaube ich.
Nein, insgesamt sind wir eigentlich von größeren Unwettern bis auf Rheinhessen und im Markgräflerland, wo es Hagel jetzt gab, verschont geblieben. Die Witterung an sich war auch später dann im September, ja, wunderbar. Wir hatten ja noch Sonne bis in den Oktober hinein. Davon haben vor allen Dingen die Rieslinge profitiert, ne? Und die auch insbesondere in den kühleren Regionen, also an der Nahe oder auch an der Mosel und Und vor allen Dingen auch sogar in den östlichen Regionen, also Sachsen, Saale, Unstrut, die haben ja in diesem Jahr wirklich ein Plus von 23% in Sachsen und von 13% in Saale-Unstrut. Jetzt im Vergleich zum langjährigen Mittel haben die eingebracht und sind natürlich sehr glücklich. Aber das war jetzt auch der guten Blüte geschuldet und die hatten nicht so viel Regen abbekommen wie wir hier im Südwesten.
Und generell die Mengen in diesem Jahr, die Qualitäten, was kann man sagen?
Ja, bundesweit läuft es jetzt so auf eine Erntemenge raus, die sich so 1% unter dem langjährigen Mittel von 8,8 Millionen Hektolitern bewegt, die wir so in Deutschland haben. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 3%. Also das liegt sicherlich daran, dass eben die größten Anbaugebiete, Pfalz, Rheinhessen und Baden, die machen ja schon rund 2/3 der deutschen Rebfläche aus. Die bewegen sich eigentlich alle so um den Durchschnittsertrag, auch der letzten Jahre.
Gibt es da Ausreißer nach oben oder nach unten, dass irgendwie ein Anbaugebiet besonders viel hat oder besonders wenig?
Ja, wie gesagt, also die Sachsen, Saale, Unstrut im Osten, die sich da wirklich über überdurchschnittlich gute Erträge freuen konnten. Wer auch ein Gewinner des Jahrgangs war, das war sicherlich die Rebsorte Silvaner. Dementsprechend ist auch in Franken der Ertrag ja 9% über dem langjährigen Mittel. Aber auch der Rheingau sieht ganz gut aus, plus 6%. Hessische Bergstraße, also sprich die hessischen Gebiete, haben ein Plus von 6% gegenüber dem langjährigen Schnitt. Wo es schwieriger war, das war dann Württemberg. Da dominieren ja auch die roten Sorten. Und die haben so 2/3 rund mit roten Rebsorten gestoppt. Und da haben wir jetzt bei den roten Sorten auch noch ein Problem gehabt, was den Jahrgang und Herausforderungen des Jahrgangs betrifft. Das war die Kirschessigfliege. Denn die mag es ja eher so warm und feucht. Und das hatten wir im August dann ja doch ziemlich.
Und die befällt in erster Linie dunkle Früchte und in dem Fall auch dunkle Trauben, also
Genau,
Obst.
die Kirschessigfliege, wie der Name schon sagt, befällt im Frühjahr, fängt es bei den Kirschen an, also alles rote Früchte, Kirsche, Brombeere, Pflaumen sind ihre beliebten Früchte und ganz am Ende der Populationsentwicklung, wo sich dann auch schon einiges aufgebaut hat, kommt dann noch die Rebe obendrauf. Dementsprechend war der Druck relativ groß. Es sind vor allen Dingen so Portugieser, Dornfelder, Trollinger, die sie besonders gerne mag. Zum Glück mag sie nicht so den Spätburgunder. Das ist ja unsere wichtigste Rotweinsorte in Deutschland. Oder auch die südländischen Sorten, wie jetzt Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, die haben eine sehr dicke Beerenschale. Da kommt die nicht so gut durch. Und das sind dann auch wiederum, kann man schon sagen, jetzt die Gewinner des Jahrgangs, weil die konnten dann von dem wirklich sonnigen Spätsommer noch profitieren und die südländischen Sorten brauchen bei uns ja sicherlich dann auch ein bisschen länger und von daher kann man mal gespannt sein, was da am Ende bei rauskommt.
Also wir lernen wieder, es ist ein Naturprodukt und die Herausforderungen für die Winzer sind groß. Thema Ertrag ist das eine, aber wie schmeckt er denn, der 2023, oder wie wird er schmecken? Was denkst du?
Also die ersten Jungweine sind jetzt schon ganz problemlos durchgegoren und wenn man sie probiert, merkt man eben auch, dass sie jetzt nicht so diese Opulenz haben, weil eben ja doch zum großen Teil eher etwas früher gelesen wurde. Es gab sicherlich auch Spitzenqualitäten, insbesondere dort, wo die Winzer die Weinberge gut vorbereitet haben, wo selektioniert wurde. Da konnte man wirklich tolle Weine ernten. Es wird auch sicherlich kräftigere Weine geben, aber das Gros ist eher etwas schlank, fruchtbetont und die Säurewerte sind auch sehr ansprechend, so eine feine Fruchtsäure. Also ich denke, die Verbraucher können sich da schon auf einen guten Jahrgang 2023 freuen.
Gibt es irgendwas Spezielles? Du hast gesagt, Silvaner könnte ein Gewinner sein.
Der Riesling ist ein Gewinner, die roten internationalen Sorten und aber auch die pilzwiderstandsfähigen Sorten. Die sind sicherlich auch in diesem Jahr gut, weil die hatten zum Beispiel nicht das Problem mit dem Oidium, also dem echten Mehltau, was wir ja im Frühjahr hatten. Dementsprechend war da dann auch dann hinterher eine gesunde Beerenhaut da, die dann auch gut wachsen konnte. Die Trauben der Pilzwiderstandsfähigen Sorten, die sind halt auch lockerbieriger. Ne? Die sind dann nicht so anfällig dafür, dass sie aufplatzen. Und die sind sicherlich auch gut geworden, ja.
Das klingt doch verheißungsvoll. Dann sind wir gespannt, was sich im Keller entwickeln wird. Ernst, ich danke für den guten Überblick und fürs Gespräch.
Vielen Dank, gleichfalls.
So, und jetzt bin ich mit Carlo Schmidt verbunden vom gleichnamigen Weingut. Der ist Winzer in Leiben an der Mosel. Hallo, Carlo.
Hallo Andreas.
Euer Weingut ist in Leiben beheimatet. Das liegt an der schönen Mittelmosel, ziemlich genau zwischen Trier und Bernkastel. Stell deinen Betrieb doch mal bitte kurz vor für uns.
Das Weingut Carlo Schmidt liegt, wie du schon gesagt hast, in Leiben, genau an der Mittelmosel, genau zwischen Trier und Bernkastel, genau in der Mittelmosel. Wir bewirtschaften hier 90% Riesling. Also Riesling ist wie an der ganzen Mosel, aber auch bei uns die Hauptrebsorte. Und der Rest verteilt sich auf 5% Weißburgunder und 5% Müller Thurgau, Silvaner.
Und eine Sache ist mir aufgefallen, auf den Etiketten oder auf der Website, da begegnet einem so eine kleine stilisierte Eule. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, genau, die Eule ist so unser Symbol, unser Wappentier geworden. Das hat damit zu tun, dass in einem unserer Weinberge, im Neumagner Rosengärtchen in der Parzelle, das ist eine Steilslage, Terrassenweinberg, also 100% Handarbeit. Der Weinberg ist vor dem Ersten Weltkrieg noch gepflanzt worden, also uralte, wurzelichte Reben. Und in der Parzelle lebt tatsächlich ein Uhu, eine Eule, ist riesengroß und begegnet mir eigentlich immer wieder, wenn ich da bin. Und der Weinberg wurde 98 gekauft von meinem Papa und 98 bin ich geboren. Da kam immer so das ist dein Weinberg. Und da habe ich auch meinen ersten Wein draus gemacht aus der Parzelle. Und als ich dann den ganzen Betrieb quasi übernommen habe, das Kellermäßige und auch im Weinberg draußen alles, da wollten wir auch, dass mein Name auf den Etiketten steht. Und dann haben wir neues Etikettdesign 2019, also mit dem 19er Jahrgang. Und dann haben es der Grafiker gefragt nach einem Symbol oder einem Wappentier. Und das hatten wir so ja noch nie oder gab es bei uns in der Familie nie. Und da ist mir irgendwie die Eule eingefallen. Und seitdem ist halt die Eule unser Wappentier.
Wir zeichnen das Gespräch heute am 19. Oktober auf. Wie ist bei euch der Stand der Weinlese? Seid ihr durch?
Ja, genau. Wir sind am letzten Sonntag, ich glaube, das war, ich gucke auf den Kalender, genau am 15. Oktober sind wir durch gewesen, haben wir die letzten Trauben, die letzte Presse gekeltert. Und das ging, es war ein richtiger Turboherbst bei uns. Fing sehr früh an für die Mosel. Eigentlich sind wir so ein bisschen klimatisch, ein bisschen kühler, deswegen dauert es bei uns ein bisschen länger mit der Lese. Aber wir haben am 13. September angefangen, 15. Oktober fertig geworden, also knapp einen Monat, 4 Wochen. Haben wir alles durchgepowert.
Wie muss man sich ja so praktisch vorstellen? Also ihr wartet sozusagen oder ihr schaut, wie die Trauben reif werden und dann irgendwann kommt der Startschuss, jetzt kann es losgehen. Und dann ist ja wahrscheinlich Ausnahmezustand.
Ja, so ungefähr. Jeder wählt den Startschuss natürlich für sich. Man sagt immer so grob 100 Tage nach der Blüte, da wird gelesen. So lange brauchen die Trauben, um zu reifen, aber die Trauben. Reifen mit der Vegetation vor sich hin. Und da sieht es halt so aus, dass man, das merke ich bin ja noch relativ jung, habe seit dem 18er Jahrgang mache ich alles selber, Weinberg und Keller. Und man lernt mit jedem Jahr seine Weinberge immer besser kennen, seine Parzellen. Und wenn man drin arbeitet, merkt man auch so ein bisschen, hier ist der Boden ein bisschen tiefgründiger, hier ist der karger, hier ist sehr hoher Steinanteil, das ist dicker der Boden, der ist fetter, die Anlage steht ein bisschen trocken und je nachdem ist jede Anlage so ein bisschen eher reif als die andere. Und je nachdem, wir haben auch noch Weißburgunder und Trevaner, ein bisschen früher reifende Rebsorten, mit denen geht es dann los oder ging es dann auch los am 13. September, wie gesagt, mit dem Müller-Thurgau, Trevaner. Und die Rieslinge sind ein bisschen später reifender und deswegen wird das dann danach gemacht. Aber dieses Jahr war es so wie die letzten Jahre leider in Anführungszeichen immer sehr, sehr heiß. Trockenperioden im Sommer sind mittlerweile gang und gäbe. Das ist gewusst und daher ist die Reife auch relativ früh. Ich weiß noch, vor, ich glaube, 2 Jahren war es, da haben wir am 6. November die letzten Trauben gelesen. Und das hat auch so ein bisschen damit zu tun, wir haben bei unserem Betrieb vor allem oder fast nur alte Reben. Hier in Neumagen, wo der Uhu herkommt, sage ich mal, das Rosengärtchen, die sind vor dem Ersten Weltkrieg gepflanzt. Viele sind in den 60er, 70ern gepflanzt worden und die alten Reben sind ein bisschen abgehärteter. Und denen macht so Wetterextreme weniger aus als jungen Reben. Die reagieren da nicht so stark drauf und bringen kleinere Beeren, die sich bei Starkregen jetzt nicht direkt abquetschen, aufplatzen und faulen, wo man dann unbedingt reagieren müsste und sofort alles ernten muss, bevor das wegfault. Das heißt, da kann man schön langsam auch ein bisschen entspannter in den Herbst reingehen, auch kühle Nächte mitnehmen, die am Ende vom Herbst eher kommen und so das Ganze ein bisschen rauszögern, bis die Trauben wirklich super reif sind und geschmacklich toll sind. Und das war dieses Jahr trotzdem der Fall, auch wenn es ging halt früher los. Es ging jetzt nicht bis zum 6. November wie die letzten Jahre manchmal, aber wir haben trotzdem super Qualitäten geerntet.
Und wenn ihr das, ja, sagen wir mal, relativ zügig ernten müsst, gibt es auch die Möglichkeit, dass man durch einen Weinberg mehrmals durchgeht. Das ist ja so der Idealfall, dass man sich dann das rausholt, was man jetzt gerade in dem Moment braucht und die anderen Trauben noch hängen lässt.
Wir haben so Parzellen, das merkt man auch so ein bisschen, die Lagen eignen sich manchmal für bestimmte Weine sehr gut. Zum Beispiel so in der Laurentiuslei haben wir Weinberge hier bei uns gegenüber von Leiven, Richtung Köberich. Das ist eine Parzelle, die nehme ich immer für Kabinett, auch für feinherbe Lagenweine, weil das ist eine Lage, das Terroir bringt einfach sehr viel Frucht an sich mit. Die Moste, die werden alle, die Weine alle spontan vergoren bei uns. Das heißt, es kommt viel auf die Lage, auf das Terroir an, wo die Trauben herkommen. Das spiegelt dann auch viel davon wider. Und diese Lage hat einfach so einen fruchtigen Charakter. Bringt immer eine schöne Frucht mit. Deswegen passt das sehr gut für Cabernet. Und das sind dann so die ersten Riesling-Trauben, die wir für den fruchtsüßen Cabernet reinholen, dass der nicht zu viel, zu dick wird, sage ich, dass man zu viel Alkohol bekommt. Das wird immer so als erstes gelesen von den Rieslingen und da hangelt man sich so ein bisschen durch. Man weiß, die Parzellen sind ein bisschen früher dran, die werden als nächstes gelesen und die trockenen, viel Lagenweinen, GG-Sachen, das dauert noch ein bisschen, weil wir da wirklich eine super schöne Reife haben wollen. Und da sind wir auch dieses Jahr mehrmals durchgegangen. Wir sind durch die ganzen Steillagen einmal durchgegangen, haben einen Arbeitsschritt gemacht und sind hingegangen, haben die dritte Traube am Trieb weggeschnitten. Für die, die sich jetzt nicht so gut damit auskennen, das muss man sich so vorstellen. Man schneidet im Winter zwei Ruten an, die werden dann auf den Draht gebunden.
Also Routen heißt zwei Rebzweige, wenn man so will.
Genau, danke. Zwei Rebzweige, die werden auf den Draht gebunden. Und da an den Zweigen, wie du sagtest, sind so Knospen dran. Aus den Knospen wachsen dann Triebe raus während der Vegetation. An diesen Trieben hängen dann Trauben. Und dieses Jahr war es so, dass wir einen relativ starken Traubenansatz hatten. Also die Quantität war sehr gut zu erwarten. Das hieß, es hingen überall drei Trauben am Trieb, was so das Maximale ist. Und für unsere Lagenweinsachen, GG und so weiter, ist uns das ein bisschen zu viel, weil wir auch sehr ertragsreduziert arbeiten. Und da sind wir dann hingegangen und haben die dritte Traube, die so in Anführungszeichen ein bisschen schwächer versorgt wird als die erste und zweite, und haben deswegen die dritte weggenommen, um dann das so zu haben, dass pro Trieb noch zwei Trauben stehen, damit die umso besser versorgt werden, dann auch ein bisschen reifen können.
Wann macht man das? Im Sommer, oder?
Nee, ja gut, das kann man im Sommer machen. Das heißt im grünen Lese, da werden die Trauben einfach auf den Boden geschnitten. Aber weil wir sowieso, also an der Mose darf man ja sogar noch 125 Hektoliter, 125.000 Liter auf einen Hektar ernten, 12.500 Liter auf einen Hektar ernten so. Und wir ernten so 6.000 Liter Durchschnitt auf den Betrieb, auf den Hektar. Deswegen sind wir sowieso ertragsreduziert, auch allein durch das, also wir machen da nichts, wie du mit dieser Grünlese meintest, wir schneiden keine Trauben im Sommer auf den Boden, weil die Parzellen eigentlich von sich aus den Ertrag vorgeben. Wie gesagt, alte Reben, die bringen nicht mehr so viel Ertrag. Und dann diese Trauben werden aber für andere Weintypen einfach benutzt. Also die sind jetzt am Anfang, relativ am Anfang, so Anfang Oktober, glaube ich, lesen gegangen. Und das wird dann auch für so Gusswein-Sachen benutzt oder es kommt vielleicht im Kabinett-Cuvée dazu. Das muss man mal gucken, wie sich das alles im Keller entwickelt.
Okay, und du hast schon angesprochen, ihr habt Weinberge unter anderem in der Laurentiuslei oder in Neumagen in Bosengärtchen. Das sind ja Steillagen. Das heißt, Maschinenlese ist da wahrscheinlich schwierig. Ihr macht wahrscheinlich vieles mit der Hand oder alles.
Genau, also Maschinenlese ist sogar möglich mittlerweile. Ich glaube, seit 2 Jahren oder vor 2 Jahren kam der Steillagenvollernter raus. Seit letztem Jahr, glaube ich, auch total in der Produktion drin draußen wird das im Lohnbereich angeboten. Dieses Jahr umso mehr, nächstes Jahr wird das noch mehr gehen. Aber der Vollernter kann halt nicht die dritte Traube abschneiden und die anderen zwei hängen lassen. Und
Schwierig.
deswegen ist Handlese immer noch das A und O bei uns. Du hast ja gesagt, wir haben Steillagen von Neumagen flussaufwärts, die Mosel entlang bis nach Schwaig sogar. Das erstreckt sich über eine Strecke von 30 Kilometer. Und es ist auch so, dass bei uns alles sehr klein parzelliert ist, also nicht so die großen Ecken, alles an einer Stelle, weil einfach die Mosel durch den geschwungenen Lauf, das muss man sich so vorstellen, ich bin hier gerade gestikulieren, das ist in einem Audioformat natürlich nicht so gut, aber die Mosel kann man sich so geschwungen vorstellen und dadurch steht jede Parzelle, die ganzen Berge schwingen quasi mit der Mosel und dadurch steht jede Parzelle ein bisschen anders zur Sonne, die Steigung ist anders, der Boden ist anders, Steingehalt ist anders. Und das kann wirklich, wenn ich jetzt hier eine Parzelle habe und 500 Meter weiter drüben eine andere, das kann komplett anders schmecken. Und deswegen ist es so interessant bei uns, so viele Lagen an der Mosel zu bewirtschaften, um so viele Möglichkeiten im Keller dann auch zu haben.
Und Steillage bzw. Handlese bedeutet dann, ihr braucht Erntehelfer. Wie habt ihr das organisiert?
Genau, ohne Erntehelfer geht es natürlich nicht. Genau auch in den Sommermonaten mit den Laubarbeiten, das ist so die zeitaufwendigste Zeit ja im Weinjahr, dass die Sommerarbeiten und die Lese und da brauchen wir natürlich unterstützende, helfende Hände. Das ist bei uns noch so geregelt, weil wir noch am Wachsen sind im Betrieb, dass es mit Freunden und Familien noch geht und ab und an halt mit Saisonarbeitskräften von befreundeten Betrieben. Da spricht man sich halt ab und wenn es passt, kann man die Mannschaft, die Truppe dann mitnehmen sozusagen. Und das ist eigentlich immer eine schöne Sache, muss ich sagen. Immer beim Traubenlesen hat man Zeit, um sich zu unterhalten. Ich bin immer ein bisschen angespannt, weil ich ja alles im Blick haben muss und die Tage auch sehr lang sind. Und ich mir auch mal viel Gedanken mache. Aber insgesamt ist immer eine super Stimmung in der Truppe. Und das ist immer ganz schön, auch bei super, super Wetter.
Ja, und wenn der Chef dann sagt, Leute, heute lesen wir Bärenauslese, dann freuen sich bestimmt alle, oder? Wie ist das mit den
Ja.
edelsüßen Spezialitäten? Ist nicht so einfach, oder?
Ja, ist nicht so einfach. Die Arbeit an sich, ja, ich finde es für mich ist gar nicht so schlimm, weil manche schneiden dann lieber nur die Trauben ab, anstatt Bärenauslese zu machen. Um das Thema aufzufangen, fange ich mal ein bisschen vorne an. Bärenauslese ist ein edelsüßer Wein, Prädikat. Das wird nur, es sind handselektierte Beeren, wie es auch schon sagt, Bärenauslese, und dafür müssen die Trauben von einem Pilz befallen werden. Das heißt, das ist der Botrytis-Pilz. Für die Laien oder Leute, die sich nicht so mit Wein auskennen, sieht das wahrscheinlich so aus, ob die Traube verfault ist oder am Faulen ist. Aber Botrytis wird auch nicht umsonst der Freund der Winzer genannt oder der Freund des Winzers. Das kann man sich so vorstellen, nach einer langen Regen- oder nach einer Regenperiode befällt der Pilz die Trauben und danach, wenn es wettermäßig so ist, dass es eine lange Trockenperiode darauf folgt, trocknen die Beeren ein. Und das ist dann so, das kann man sich so vorstellen, der Botrytis-Pilz sorgt dafür, dass die Beerenhaut ganz fein, ganz leicht perforiert wird, dass Wasser entweichen kann, aber alle anderen Inhaltsstoffe und der Most, der Traubensaft, das Konzentrierte in der Beere drin bleibt. Es ist dann aufkonzentriert, weil das Wasser entwichen ist. Und durch dieses Eintrocknen konzentriert es sich nur noch mehr auf. Und für die Beerenauslese brauchen wir diese eingetrockneten Trauben, Beeren. Genau, und das wird dann so gemacht, dass man, wenn man das Wetter so hat, dass es danach eine lange Trockenphase gibt, was dieses Jahr so war, das war unser Glück, da haben wir super tolle, edelsüße Sachen geerntet, Beerenauslesen. Und dann muss man halt sich das so vorstellen, dass wirklich, meistens lesen wir dann so in zwei Eimer. Einmal, wo die Botrytis-Trauben reinkommen. Das sind überall noch so grüne Beeren und so grüne Traubenteile dabei. Und diese grünen Beeren werden dann noch abgemacht von diesen Botrytis-Trauben. Und dann wird dann nur darauf geachtet, dass wirklich nur eingetrocknete Botrytis-Beeren getrennt, selektiert werden. Das wird dann alles zusammengemacht und dann kann man Beerenauslese keltern. Das haben wir dieses Jahr auch gemacht, zwei Stück. Einmal mit das weiß ich auswendig, 145 Grad Oechsle, glaube ich, und die andere mit 185, also wirklich extrem konzentriert, sehr ja, dick, würde man sagen, aber eine unglaubliche, also nicht spruchdirekt, das kann man nicht ganz sagen, aber eine unglaubliche Nase mit ganz vielen Aromen, ganz, ganz konzentriert im Geschmack, eine super tolle Säure. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickelt jetzt in der Gärung und wie es dann fertig schmeckt. Das sind immer so, ja, schon so kleine Highlights. Es ist immer ein mega Aufwand, mega viel Arbeit. Aber am Ende, gerade wenn es abgefüllt ist, da weiß man schon, wofür man es gemacht hat.
Und wenn man sich vor Augen führt, wie das jetzt hergestellt wird, dann versteht man auch, warum die Flaschen 1, 2 Euro teurer sind als, sagen wir mal, ein normaler
Muss so
Wein.
sagen,
Einfach
natürlich.
muss so sein, Arbeit und der Ertrag ist ja auch niedriger, aber ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Beeren auslesen oder auch Trockenbeeren auslesen. Du hast eben gesagt, die Tage sind kurz während der Weinlese. Wie viel Schlaf hast du denn so?
Ja, mit dem Schlaf geht's eigentlich noch so. Die Tage sind eher gefühlt eher lang, also nehmen kein Ende. Es geht nämlich halt morgens um 6 Uhr los ungefähr und abends ging es immer so, ja, 8, 9 Uhr. Aber Schlaf hatte ich, muss ich sagen, eigentlich immer genug, weil ich bin dann auch, wenn ich fertig war, ins Bett gefallen, um 9 Uhr geschlafen und dann halt um 6 Uhr aufgestanden. Das geht dann von den Stunden her oder um 5:30, um 6 Uhr angefangen. Aber es ist halt immer extrem viel zu tun. Man fängt immer an oder der Arbeitstag sieht dann halt so aus, dass ich morgens noch ab 6 Uhr ungefähr die Moste von Vortag verarbeite im Keller. Das kann man sich auch so vorstellen, wenn die Trauben gelesen sind, werden sie gepresst. Der Traubenmost, der Traubensaft wird dann im Tank über Nacht liegen gelassen, über die Schwerkraft, über Sedimentation trennen sich dann die Truppartikel von dem klaren Most. Und das sieht man, das Klare zieht man dann am nächsten Morgen ab. Das ist dann wirklich so klar. Man kennt ja trüben Apfelsaft, so ist es vorher. Und am nächsten Morgen kann man durchgucken. Das ist dann ganz klar, einfach durch Schwerkraft sedimentiert, ohne irgendwelche Zusätze oder so, wird das gemacht bei uns. Und dann pumpt man halt den klaren Traubenmost in den Tank und da vergärt er dann spontan, fängt irgendwann an zu gären, meistens so nach 10 Tagen war so immer die Regel, aber weil es jetzt so warm war, ist in die Moste sehr warm reingekommen und da fing das schon früher an zu gären, sonst hat man immer so Zeit gehabt, bis das anfing, aber dann gärt das vor sich hin, spontan und die Weine werden dann im trockenen Bereich auch ohne Schwefel auf den Vollhefen liegen gelassen, bis April, Mai so die Zeit, da wird bei uns immer filtriert und abgefüllt. Und die Gärung kann dann wirklich auch bei den trockenen Sachen, wo dann die ganze Zucker vergoren wird, bis Januar, Februar, sowas geht das dann. Da lassen wir den Weinen sehr viel Zeit. Und ja, im Keller ist dann halt morgens immer noch, wie gesagt, den Wein abzuziehen. Man muss sich um den Trub kümmern, das wird dann auch nochmal gepresst. Und dann geht es halt eigentlich schon direkt mit der Truppe mit in den Weinberg. Da wird dann gezeigt, was wir heute lesen, wo wir auch mal achten müssen, wie bei diesem Arbeitsgang, wo ich gesagt habe, wo wir nur die dritte Traube weggeholt haben. Das muss dann alles erklärt werden. Und dann, ja, geht es wahrscheinlich, meistens ging es dann wieder zurück in den Keller, alles fertig gemacht und dann zum Mittagessen wieder raus in den Weinberg und irgendwann mit den Trauben wieder nach Haus. Es kommt nochmal darauf an, wie viele Pressen man hat am Tag. Ob man dann parallel noch was presst, während die anderen im Berg am Lesen sind. Aber es kann schon sehr lang dauern. Aber es sind auch immer schöne Tage. Man freut sich immer, wenn die Trauben schön reinkommen, wenn man vor super tollen Trauben steht und dann weiß, im Weinberg haben wir jetzt alles gegeben. Das ist auch das Wichtigste für uns hier im Betrieb. Jetzt müssen wir im Keller noch gucken, dass wir nichts versauen. Das ist dann das viel Gelobte oder viel gepredigte, kontrollierte Nichtstun, wo man halt aufpassen muss, aber nichts Falsches machen darf. Und die Weine entwickeln sich dann halt jetzt gerade.
Und hast du schon eine Prognose, wie der Jahrgang werden könnte, oder kannst du von dem, was du jetzt schon weißt, sagen, was erwartet uns mit dem 23er?
Ja, die Weine sind ja gerade am Gären oder haben gerade angefangen zu gären. Und dabei wird dann jeden Morgen immer die Gärung kontrolliert. Das heißt, dann dieses Mostspindeln ist das. Das heißt, der Gärverlauf wird überprüft, der Zuckerabbau wird überprüft über dieses Mostspindeln. Und dabei kommt dann auch immer so eine kleine Probe auf die Zunge, wo man die Weine auch immer schön begleiten kann während der Gärung, das alles auch irgendwo nachvollziehen kann. Das ist auch immer sehr spannend, die Entwicklung der Weine zu beobachten. Da muss ich sagen, gefallen mir die Fässer schon sehr, sehr gut. Also man hat immer so ein paar Favoriten, wo man selber merkt, schmeckt richtig gut und dann das lässt positiv stimmen. Auf jeden Fall die Weine, die jungen Weine, die sind ja noch alle am Gären, aber die präsentieren sich sehr fruchtig, auch teilweise sehr stoffig, was mir auch sehr gut gefällt. Ohne dabei, das ist ja so typisch Mosel, ohne dabei dick oder fett zu wirken, immer noch sehr elegant und fein. Auf jeden Fall lässt es mich sehr positiv stimmen und ich freue mich auf den Jahrgang 23.
Ich freue mich mit dir drauf und danke dir fürs Gespräch. Wünsche dir noch ein paar ruhige Tage jetzt beim kontrollierten Nichtstun, wie gesagt
Genau.
hast, im Keller. Ich glaube, so ganz nichts ist es nicht, was man da macht. Danke fürs Gespräch und ja, bis demnächst. Alles Gute.
Ich danke auch. Tschüss.
So, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 9. November findet unser nächstes Online-Seminar statt. Thema ist dann Wein und Speisen. Fernsehkoch Frank Brunswick und Sommelier Sebastian Liskes vom Restaurant Favorite in Mainz werden den Teilnehmern dann gemeinsam das Thema näher bringen. Ein paar praktische Pairing-Übungen wird es auch geben. Und wer sich Tipps abholen will, welchen Wein er zum nächsten Menü öffnen soll, kann dann auch die Meinung der Experten einholen. Und das Beste daran, die Teilnahme ist kostenlos. Informationen gibt es unter www.deutscheweine.de und Deutsche Weine in dem Fall in einem Wort. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.